Gutes NLP versus schlechtes NLP. Ja, die Welt des NLP ist bunt. Es gibt die unterschiedlichsten Ansätze, unterschiedlichsten Methoden, verschiedene Trainer, verschiedene Verbände. Ja, eine ganz schön bunte Ansammlung an unterschiedlichen Variationen. Doch was genau ist der Unterschied zwischen gutem und schlechtem NLP und woran kannst du das in Zukunft erkennen? Darum geht es in dieser Folge.
Hi, mein Name ist Thomas Pandur und meine Mission ist es, dir zu zeigen, wie du dich mit NLP weiterentwickeln kannst.
Ja, was ist der Unterschied zwischen gutem und schlechtem NLP? Hallo, ich bin der Thomas und in dieser Folge möchte ich dieser Frage mal nachgehen. Ja, dazu ein bisschen was zu meiner persönlichen Geschichte, weil ich beschäftige mich jetzt seit circa 25 Jahren mit NLP. Bin damals zum NLP gekommen, ich habe im Vertrieb gearbeitet und habe damals ein Buch gelesen, beziehungsweise die Vorgänger von NLP waren so typische Themen der Persönlichkeitsentwicklung und da bin ich dann irgendwann über NLP gestolpert. Letztendlich habe ich ein Buch gelesen von Tony Robbins und in diesem Buch habe ich eben erfahren, was NLP ist, zumindest so eine Idee davon bekommen und habe das damals für mich auch ausprobiert. Ich war Raucher, habe eine Technik aus diesem Buch genommen und innerhalb von ein paar Minuten mehr oder weniger war ich wirklich Nichtraucher mit Hilfe von dieser Technik und das hält jetzt seit über 20 Jahren auf jeden Fall schon an. Und ja, so kam ich zum NLP und dann habe ich natürlich geguckt, okay, wo kann ich NLP lernen und bin dann schließlich bei einem Trainer gelandet, der in seiner Vita stehen hatte, dass er auch mal bei Tony Robbins war und dann dachte ich, okay, dann will ich da NLP lernen und ja, kam dann so dazu und in dieser Art der Ausbildung habe ich mich aber am Anfang oder ich habe mich da nie wirklich wohl gefühlt. Ja, das war so diese deutsche Variante, Version des NLP. Es war so an Wochenenden aufgeteilt. Und was mich wirklich sehr gestört hat an der ganzen Geschichte war, dass es alles irgendwie so einen therapeutischen Touch hat. Ja, ich bin nicht da hingegangen, weil ich irgendwie gedacht habe, ich bin kaputt oder muss irgendwie repariert werden oder sowas. Nee, ich wollte einfach NLP lernen und nicht irgendwie eine Therapie machen, ja. Und es war aber irgendwie immer so, wurde es dargestellt, immer so, ja, mit auch aus der Psychologie, mit so therapeutischen Themen. Und ja, ich hatte das Gefühl irgendwie, als wurde mir verkauft, dass ich eigentlich doch Probleme hatte, von denen ich nur nichts wusste. Und wenn ich mir derer bewusst werde, kann ich damit arbeiten. Und dann haben wir wieder was, wo wir dran arbeiten können. Ja, und das war, wie gesagt, nicht die Art und Weise, die ich damals wollte. Wichtig an der Geschichte ist mir geht es jetzt an der Stelle überhaupt nicht irgendwie um Trainer oder Verbände oder Sonstiges. Das ist erstmal nicht die Unterscheidung für gutes und schlechtes NLP. Ja, jeder Verband hat bestimmte Regeln, Vorgaben, ja, die sie ihren Trainern sozusagen auferlegen, ja, nach denen die sich richten müssen, wie Dinge wie zum Beispiel diese Anzahl der Seminartage oder ein bisschen eben auch die Inhalte, die drin sind. Und da gibt es strengere Regeln oder auch nicht so strenge Regeln. Aber der Punkt an der Geschichte ist der, es geht nicht so sehr um die unterschiedlichen Verbände. Und es gibt im NLP unglaublich viele Verbände. Im Endeffekt können wir es vielleicht eher so betrachten, wenn wir uns die Geschichte des NLP anschauen, dann gab es am Anfang eben diese beiden Hauptfiguren, ja, Richard Bandler und John Grinder. Richard Bandler als Mathematiker, John Grinder als der Linguist, die beiden sind zusammengekommen, was im Übrigen genau die Kombi war, die es gebraucht hat, um NLP entstehen zu lassen, ja, die Mathematik und die Sprache. Viele Leute denken immer nur an Sprache beim neurolinguistischen Programmieren, ja, weil da steckt ja das Wort Linguistik drin, Sprache. Ja, aber auch Programmieren und Programmieren kommt aus der Computerwelt. Ja, damals in den 70er, 80er Jahren sind die ersten Computer entstanden und dieses Programmieren bezieht sich an der Stelle eben auf diese Computermetapher. Natürlich sind wir Menschen keine Computer im direkten Sinne, aber es gibt ein paar Parallelen und die sind halt sehr spannend, wenn man die quasi beobachtet. Und Fußnote an der Stelle, es geht auch nicht darum, andere Leute zu programmieren. Ja, wer die Vorstellung hat, wer mit dem zum NLP kommt, der hat es in meiner Welt wirklich nicht kapiert und er ist auf jeden Fall bei mir nicht an der richtigen Stelle. Ja, es mag da draußen ein paar Leute geben, die das so interpretieren und das den Leuten erzählen. Leider. Aber so ist die Welt halt. Okay, Also wie gesagt, es geht nicht so sehr um die unterschiedlichen Verbände, sondern um diese beiden Hauptfiguren, die das Ganze begründet haben, die auch viele Jahre zusammengearbeitet haben. Ja, die haben über 10 Jahre lang zusammen dieses Modell von NLP hervorgebracht, die Ideen dazu, die Konzepte und alles entwickelt. Ja, und dann hatten sie leichte Meinungsverschiedenheiten. Ja, und da hat die Trennung quasi angefangen. Und Richard Bandler ist in eine andere Richtung weitergegangen als John Grinder. Und es waren ja dann nicht nur diese beiden, sondern es kamen noch viele weitere Personen mit dazu. Und so hat das quasi angefangen, dass NLP sich in unterschiedliche Richtungen aufgespalten hat. Das ist jetzt insofern relativ spannend, weil den meisten Leuten, die sich mit NLP beschäftigen oder die neu zum NLP kommen, denen ist gar nicht bewusst, welche Unterschiede es im Endeffekt gibt, weil wir alle mit den gleichen Wörtern hantieren. Ja? Im NLP haben wir so viele tolle Spezialbegriffe von Ankern, Submodalitäten, Metamodell und. So, und diese Begriffe, die werden ja von allen verwendet. Nur, was dahinter steht, das ist eine völlig unterschiedliche Geschichte. Und darum soll es jetzt heute in der Folge gehen, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was denn die einzelnen Unterschiede sind und wie wir das Ganze sozusagen auch erkennen können. Ja, weil von außen betrachtet machen ja alle NLP, egal welcher Trainerverband, whatever. Nur, naja, das, was dahinter steht, ist halt sehr unterschiedlich. Das ist jetzt auch nichts Besonderes erstmal, wenn man so drüber nachdenkt, weil du kannst gucken, in den unterschiedlichen anderen Richtungen oder in anderen Bereichen passiert ja genau das Gleiche. Ja, in jedem Bereich, in den du guckst, gibt es unterschiedliche Richtungen, gibt es unterschiedliche Leute und. Das ist einfach normal. Das ist auch irgendwo ein bisschen die Vielfalt. Und ich sehe es an der Stelle eigentlich so, es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Leute da draußen und dementsprechend finden die im Endeffekt ja auch ihren entsprechenden Ansprechpartner, sei es jetzt in Form von einem Buch oder einem Videokurs oder eben auch in Form von einem Live-Training. Ja, und ich möchte dir aber, wie gesagt, hier in dieser Folge mal ein paar Hinweise geben darauf, was denn diese Unterschiede sind, woran du quasi gutes und schlechtes NLP in Anführungszeichen, was immer relativ, ja, kennen kannst. So, schlechtes NLP meine ich jetzt weniger damit, vielleicht die Definition möchte ich an der Stelle noch nachreichen. Es geht jetzt weniger um die Geschichte manipulierend oder ja, irgendwie was jemanden übervorteilen oder wie auch immer. Das ist gar nicht so sehr damit gemeint. Das ist auch seltener eine Frage des NLP. Es ist vielmehr eine Frage des Charakters der Person, die diese Methoden einsetzt. Und wenn wir schon gerade beim Thema sind, hier auch noch eine kleine Fußnote. Das Thema Psychologie eignet sich in vielen Bereichen viel besser, um Leute zu manipulieren, zu beeinflussen und so weiter. Ich möchte an der Stelle nur mal so Themen wie Propaganda und ja, Gehirnwäsche und was weiß ich alles mit einbeziehen. Das ist nicht mal primär NLP, was hier eine Rolle spielt, sondern das sind wirklich psychologische Mechanismen, die wir ja tagtäglich mehr oder weniger auch da draußen in der Welt beobachten können. Aber das ist nicht das Thema. Ich wollte an der Stelle nur sagen, dass es darum geht, schlechtes NLP heißt für mich jetzt nicht negativ im beeinflussenden Sinne, im manipulierenden Sinne. Das meine ich gar nicht, darum soll es nicht gehen. Sondern es geht darum, was unterscheidet den Anwender in dem, wie er schlechtes, mittelmäßiges, vielleicht auch gutes NLP macht und demjenigen, der das exzellente NLP macht. Weil das ist ja unsere Grundidee des NLP. Wir schauen ja nach der Exzellenz. Ja, wir schauen ja nach denen, die etwas überdurchschnittlich gut können. Und das ist ja der Punkt, der uns interessiert. Okay, so, ich habe für dich, um das ein bisschen zu verstehen, worum es geht, hier so eine kleine Metapher mitgebracht, mit der wir uns jetzt hier beschäftigen wollen. Und diese Metapher ist das Thema Kochen. Warum? Naja, ganz simpel. Also, ich esse gerne. Ja, ich mag gutes Essen, ich mag hervorragendes Essen und ich koche auch ganz gerne. Ja, jetzt habe ich eine Familie mit 2 Kindern, 2 Teenies, Junge und Mädchen und eine wundervolle Frau. Und ja, von dem her, ich mag kochen. Ja, das ist etwas, was mich persönlich begeistert und wo ich festgestellt habe, hier gelten ähnliche Regeln wie im NLP natürlich auch und in anderen Bereichen auch. Ja, nämlich das Wissen darüber, wie funktionieren denn diese Dinge, Und naja, ein Essen kann im Endeffekt, würde ich sagen, fast jeder oder jeder machen. Ja, ich meine, es ist heute wirklich total simpel, wenn du in den Supermarkt gehst und holst dir irgendwelches Essen aus der Dose oder aus der Verpackung und machst das zu Hause im Kochtopf oder in der Mikrowelle, würde ich nicht empfehlen, aber wäre möglich, warm. Dann gibt es hinterher etwas, was wir als Essen bezeichnen können. Nicht müssen, aber ja, du weißt, was ich meine. So, und von dem her, das Ziel ist ja das, etwas zum Essen produzieren. Darum geht es beim Kochen. Und da gibt es viele Wege dahin. Ja, und das wäre jetzt für mich das, was ich gerade eben genannt habe, ein Beispiel für schlechtes Essen. Ja, um in der Metapher einfach zu bleiben. So, und für uns stellt sich jetzt die Frage, wie können wir sozusagen besseres Essen machen? Wie können wir dafür sorgen, wirkliche Kochkünste zu erwerben? Das ist das, was mich interessiert. Ja, das hat mich in den letzten 25 Jahren immer angetrieben. Da war ich immer auf der Suche nach den Leuten, die mir da mehr erzählt haben, die mir nicht anderes Zeug erzählt haben oder eine große Show gemacht haben oder viel Blabla. Nein, mir ging es immer darum, wer sind die Leute, die wirklich das Insiderwissen haben, die wirklich mir mehr erzählen können. Und da bin ich natürlich bei Richard Bandler gelandet, weil er ist das kreative Genie hinter dem NLP. Er ist derjenige, der wirklich diese Technologie auf ein ganz anderes Level gebracht hat als der Rest vom NLP. Da möchte ich jetzt auch nicht tiefer einsteigen, das wäre wieder etwas für eine andere Folge. Aber wie gesagt, da war für mich einfach wichtig zu erfahren, wer sind die Leute, von denen ich richtig cooles Wissen bekommen kann. So, was unterscheidet jetzt gutes und schlechtes NLP? Nun, beim Essen ist es erstmal relativ simpel. Den ersten Punkt, den wir betrachten dürfen, das sind die Zutaten. Ja, jedes gute Essen besteht aus guten Zutaten. Ja, wenn ich Schrott kaufe, dann wird es schwierig, daraus ein qualitativ hochwertiges Essen zu produzieren. So, und das ist der erste wichtige Punkt, den wir hier haben. So, wie ist das jetzt beim NLP? Weil beim NLP kaufe ich jetzt keine Zutaten. Ja, du gehst nicht in den NLP-Supermarkt, ja, und holst dir hier ein bisschen, ich hätte gerne 100 Gramm Submodalitäten, dann hätte ich gerne noch ein Kilo Ankern und dazu zwei Advanced Language Pattern aus dem Milton-Modell. Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Aber genau das sind natürlich unsere Zutaten, die wir brauchen. So, und auch hier ist es wieder sehr spannend, weil theoretisch hat ja jeder diese Zutaten. Allerdings, die große Frage, die sich für uns im NLP stellt, ist diese Frage, ja, wie werden diese Zutaten denn ja in ihrer Form auch betrachtet? Und hier gibt es wieder sehr unterschiedliche Ansätze. Und das ist ja der spannende Punkt, dass Submodalitäten nicht einfach nur Submodalitäten sind. Ankern ist nicht einfach nur der Person aufs Knie oder auf die Schulter zu tippen, sondern da steckt natürlich viel mehr dahinter. So, und das heißt, auch hier ist die Auswahl der entsprechenden Zutaten schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den jemand wählt, um mit einem bestimmten Thema zu arbeiten. Ja, und klassischerweise gehen die Leute her und nutzen hier das Wissen von dem, was der Name der Technik ist. So, der Name der Technik ist aber nur der Name der Technik, ist nicht das, was wirklich passiert. Und das ist schon mal der erste Punkt, der dann entscheidet, welche Zutaten vom Anwender gewählt werden. Und auch hier gilt, je besser jemand diese Zutaten kennt, desto besser und erfolgreicher wird er in der Anwendung sein. In unserem Beispiel heißt es, desto besser wird das Essen werden. Okay. Zweiter Punkt, das sind die Fähigkeiten des Kochs. Auch hier, es ist offensichtlich, ja, wenn der Koch keine besonderen Fähigkeiten hat und es fängt bei sehr simplen Dingen an, wie A, die Zutaten zu kennen, das war der Punkt 1, B, aber auch zu wissen, welche Rezepte er kennt. Ja, ein Koch, der nur drei Rezepte kennt, naja, der wird halt nur diese drei Rezepte kochen. Okay, wenn er spezialisiert ist auf diese drei Rezepte, wäre es vielleicht auch wieder ganz interessant. Ja, aber wenn jemand eben nur drei einfache Rezepte kennt, dann wird der kein abwechslungsreiches Essen machen. So, und das ist von dem her der nächste Punkt, der für uns im NLP natürlich ganz wichtig ist, zu verstehen, dass du auch unterschiedlichste Variationen kennenlernst. Das ist für mich Practitioner Level. Practitioner heißt, derjenige, der eine Practitioner-Ausbildung hat, sollte A, die Zutaten kennen und B, ein paar Rezepte kennen, ja, zumindest ein paar Mal, also die wichtigsten Techniken, die wir im NLP haben, und unterschiedlichsten Variationen und Kombinationen sollte derjenige schon kennen. Das erwarte ich von einem NLP-Practitioner. So, dann beginnt aber der Punkt, wo er selber beginnen kann, sich weitere Rezepte anzueignen. Ja, es kann ja nicht der Sinn einer Ausbildung sein, egal wie lange, wie groß, ja, 5 Jahre jeden Tag ein Rezept, okay, von mir aus, aber nee, das ist nicht die Idee. Ja, und von dem her kann derjenige eben selber hergehen und sich weitere Rezepte holen. Es gibt Bücher, es gibt das Internet, ja, also es gibt so viele Ressourcen, wie wir an Rezepte kommen können, das ist heute gar kein Thema. Und sich mit diesen Rezepten zu beschäftigen und die natürlich auch zu lernen und anwenden zu können. Nicht alle, aber zumindest mal verstanden zu haben, wie so eine Bandbreite an unterschiedlichen Techniken funktioniert. Weil den Lerneffekt, den du dadurch hast, ist der, dass du verstehst, wie die Muster dahinter funktionieren. Und da sind wir jetzt beim dritten Punkt, nämlich bei den Prozessen. So, das heißt, wir brauchen die Zutaten, wir haben die Fähigkeiten des Kochs. Und das dritte ist, welches Wissen hat er, wie Prozesse funktionieren? Und das ist der Punkt, der den meisten Leuten im NLP fehlt. Warum? Ich mache ein Beispiel da dazu. Nehmen wir das Thema Kochen. Ja. Für viele Leute, und ich koche ja auch schon eine ganze Weile, ja, als ich irgendwann mal dann alleine gelebt habe, ausgezogen bin von zu Hause, hatte ich meine erste Wohnung. Und naja, Wohnung heißt ja auch, ich bin selber für all die Prozesse verantwortlich. Und dann durfte ich natürlich selber kochen. Klar, so hat das angefangen. Naja, und hier ist es jetzt natürlich die Frage, wie kocht diese Person? Und für mich damals war es im Prinzip so, wenn wir jetzt mal über den Herd sprechen, ich kannte nur 2 Positionen. Ja? Entweder ich mache den Herd auf Vollgas oder ich schalte ihn aus. So dazwischen, das waren halt so Stufen, die ich vielleicht nochmal zum Warmhalten oder irgendwie sowas verwendet habe. Aber im Prinzip war es entweder Vollgas, ich würde das Essen warm machen, ich würde es anbraten oder was auch immer. Ja, oder ich mache es aus und lasse noch abkühlen ein bisschen oder ja, schalte ein bisschen runter, okay. Aber das ist nicht die Kunst, die ein Koch beherrscht, der weiß, wie viel Hitze er wann an welcher Stelle zu den Lebensmitteln geben muss, um ein bestimmtes Resultat zu erreichen. Ja, für mich war es damals früher so, wenn ich zum Beispiel sowas wie Schnitzel gemacht habe, dann sind die halt oft angebrannt. Naja, weil es halt zu viel Hitze war. Ja, es ist offensichtlich für mich heute zu sagen, naja, Moment mal, dann mach halt mal ein bisschen weniger Hitze und guck mal, was die optimale Temperatur ist, in der du das Schnitzel gebraten kriegst. Das darf nicht roh sein, ja, aber es soll eben auch nicht verbrannt sein. Und die Mitte ist nicht nur mit Vollgas bis zu einem bestimmten Punkt und dann abschalten. Das war meine Methode früher, mit der ich ja, mit 18 gekocht habe oder 20. So, und das sind eben diese Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten beziehen sich an der Stelle auf das Wissen, wie Prozesse funktionieren. Und das haben wir natürlich gerade bei den NLP-Techniken, dass es hier ganz spannend ist, zu verstehen, wie die Prozesse dahinter funktionieren. Und wenn du das mal verstanden hast, auch verstanden hast, was passiert denn im Gehirn, weil auch die Verbindung brauchen wir unbedingt, um zu verstehen, wie NLP funktioniert. Ja, das ist jetzt so der Bereich, an dem ich das NLP mit der Gehirnforschung verbinde, um hier bessere Ergebnisse zu produzieren, weil wenn ich weiß, wie das Gehirn funktioniert, was im Gehirn gemacht wird, dann kann ich diese Techniken auf einem ganz anderen Level einsetzen. So, und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich dir in der nächsten Folge. Ich weiß, sonst würde es jetzt echt den Rahmen hier sprengen. Habe ich die nächste Folge und in der nächsten Folge zeige ich dir an einem konkreten Beispiel, wie wir die Dinge, die ich jetzt heute hier in der Folge besprochen habe, wie du die für dich einsetzen kannst. Ja, und wenn du das wissen möchtest, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Wenn dir es gefallen hat, teil ruhig mal die Folge oder mach ein Like oder was auch immer. Ich freue mich darüber. Kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben über Vorschläge, Themen, was auch immer. Erzähl mir was von dir. Ich antworte auf alles. In dem Sinn, lass es dir gut gehen. Maximalen Erfolg. Dein Thomas. Tschüss.